da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich das ist das Shooting der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft braucht für ihren Basketball eine passable bis gute Quote von außen.
Da sind wir wieder. Big Post Game ist zurück aus der Sommerpause, denn es geht natürlich Schlag auf Schlag in Richtung Olympia. Und deswegen ein sportliches Willkommen zum Olympia-Spezial von Big Post Game, das euch präsentiert wird von Kellogg's. Was immer du machst, wir machen Frühstück. Und wir machen auch gute Laune. Und dazu sind zwei bei mir an der Seite, und zwar Robert und Rupert. Ein freundliches Grüßchen geht raus.
Grüß dich, Stacki. Heute zu ungewohnter Zeit. Es ist ja wirklich fast Frühstückszeit. 8.15 Uhr. Ganz ungewohnt.
Ja, bist du ein großer Frühstücker, wenn du schon nicht gern früh aufstehst?
Ich jetzt? Ja, Kellogg's natürlich, aber sonst auf keinen Fall. Ich frühstücke sonst nur schwarzen Kaffee. Meine erste Mahlzeit am Tag ist Mittagessen. Manchmal zur Trauer meiner Frau, weil die gerne bruncht und so, aber
ja, Brunch zählt ja schon nicht mehr als Frühstück, wenn du um 11 Uhr oder so dir da den Bauch voll schlägst.
Ja, stimmt. Das ist so dann, wo es anfängt, in die richtige Richtung zu gehen, Richtung 11 Uhr, 12 Uhr bei mir. Aber wir wollen hier nicht zu viel über unsere Frühstücksgewohnheiten. Ich meine, wie ist denn bei dir, Ruppi? Erstmal morgens ein Shake, wie ich dich kenne, oder?
Du liegst gar nicht so verkehrt, da ich ja sehr gern vor der Arbeit Sport treibe, dementsprechend früh zum Sport gehe und würde ich so kurz vorher nichts essen, aber dann gibt es nach dem Sport ein Shake. Das ist dann häufig das Frühstück, aber wenn ich Zeit habe, mag ich das auch ganz gern zu frühstücken, aber das hat nichts mit dem Frühstück zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich generell gern esse. Von daher ist es mir eigentlich egal, aber häufig ist es tatsächlich ein Shake nach dem Sport vor der Arbeit.
Robert, für dich geht's dann ab ins Auto Richtung Schule, oder?
Richtig.
Im Auto.
Also ich frühstücke auch gerne, wenn ich Zeit habe, aber unter der Woche habe ich morgens oft nicht Zeit. Beziehungsweise ich müsste früher aufstehen, um mehr Zeit zu haben, denn das ist auch wieder schwierig, da ich bin auch kein großer Frühstücker.
Okay. Dann lass uns jetzt vom Frühstück aufs Basketball abbiegen.
Wir könnten jetzt sagen, wir den Übergang so machen, wir biegen jetzt dazu ab, wo die Deutschen verfrühstückt wurden, nach Köln.
Oh, okay. Ja, gut. Ich wollte noch einen kurzen Themenüberblick geben. Dann können wir dorthin gehen, wo sie verfrühstückt wurden. Wir haben für euch Olympia Spezial aufgelegt. Das sind 10 Folgen Olympia pur. Ab jetzt startend mit dem Finale der Olympischen Spiele dann abschließend. Wir werden immer wieder auf die deutsche Nationalmannschaft schauen, im Herrenbereich natürlich, im Frauenbereich, aber auch beim 3x3. Wir haben ein pickepackevolles Programm für euch, wie immer, und werden in eher kurzen Folgen für euch zusammenfassen, was aktuell der Stand ist. Wir werden den ein oder anderen Interviewpartner haben, worauf wir uns schon sehr freuen, oder Partnerin auch. Und ansonsten haben wir volles Programm für euch auf jeden Fall zu bieten. So, das mal dazu. Wir werden jetzt auf jeden Fall in dieser Folge zuerst auf den DBB eingehen, im Herrenbereich. Die ersten beiden Spiele kurz besprechen, die jeweils gegen Frankreich gingen. Die Gruppen sind komplett vollständig. Auch darum werden wir uns kümmern im Herrenbereich. Im Frauenbereich waren die das ja schon. Diese olympischen Qualifikationsturniere waren bei den Frauen ja schon, ich glaube, im März, wenn ich es richtig weiß. Bei den Männern waren die jetzt gerade erst. Deswegen ist das auch sehr spannend. Und deswegen werden wir in dieser Folge hauptsächlich darauf eingehen. Und dann werden wir später noch drüber sprechen, über die Big 1 Million Euro Challenge. Auch das ein cooles Ding. Und zum Schluss gibt's für euch die Kellogg's Crunch Time, in der wir euch ein bisschen was mit auf den Weg geben bis zur nächsten Folge. Also, Jungs, lass uns reinstarten. 2 DBB-Spiele, einmal gefrühstückt worden, einmal Mittag gegessen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Ruppi, du warst in Köln vor Ort. Wie war die Stimmung erstmal so, um mit dem großen Ganzen anzufangen?
Also die Stimmung war sehr am Anfang euphorisch sicherlich, den Weltmeister zu sehen, am Ende sehr versöhnlich, verzeihend. Also die Zuschauer haben es der Mannschaft nicht krumm genommen, dass sie da relativ chancenlos war. Ich fand es schon beeindruckend, in einem Sommerloch die Halle in Köln vollzukriegen mit 18.000 Zuschauern. Also das fand ich eigentlich die besonderste Geschichte dieses Spiels, dass wir in der Lage sind, eine solche Halle zu füllen. Und ich muss auch nochmal sagen, Köln ist schon eine geile Halle. Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als alles, was du sonst an Arenen in Deutschland hast. Schon ziemlich spektakulär, wenn die voll ist.
Dass es voll geworden ist, lag sicher damit auch an Wemby, oder?
Ey, bestimmt. Und diejenigen, die ihn dort gesehen haben, werden auch, glaube ich, künftig die Hallen voll machen, wann immer er irgendwo in der Nähe spielt. Unfassbar. Also ganz, ganz ehrlich, ich schaue Basketball jetzt seit 22 Jahren und das war einer der krassesten Spieler, die ich live gesehen habe. Also sensationell.
Und das in seinem jungen Alter. Hat dann im ersten Spiel, dann können wir auch ein bisschen thematisch drauf eingehen, schon ziemlich gut gespielt in diesem ersten Spiel. 27, 5 und 3 aufgelegt. Ist ja häufig so, dass Spieler, die die Saison in der NBA spielen, erstmal Akklimatisierungsschwierigkeiten haben an den europäischen Basketball. Bei den Europäern eher weniger, aber das gibt's schon auch. Bei Wemby war das nicht der Fall. In diesem Spiel mit seinen 27 Punkten, 5 von 9 von der Dreierlinie, 6 von 8 aus dem Zweierbereich in 19 Minuten, müssen wir auch nochmal dazu sagen, plus minus von plus 18, das war schon einer der entscheidenden Spieler, das war der entscheidende Spieler bei den Franzosen.
Mit Abstand der beste Spieler, also auch aus dem wirklich stark besetzten französischen Kader, der Typ ist unfassbar gut, also sensationell, der kann alles, das war... Es ist ja nicht nur so, dass er im Angriff alles kann, da kann er nämlich alles. Er kann den Ball bringen, hat einen Pick-and-Roll mit Gobert gelaufen, hat einen Dreier daraus geschossen, einen Step-Back-Dreier am Korb, schließt er sowieso alles ab. Das Beeindruckende ist auch, durch seine Teleskoparme kann er ja auch diverse Winkelgesetze außer Kraft setzen. Häufig war er in so einem Winkel, in dem ein Spieler niemals punkten kann, wurde entsprechend auch so verteidigt. Er konnte trotzdem punkten, weil sein Arm einfach nochmal so einen halben Meter länger wieder rausgegangen ist. Und hinzu kommt, dass er auch defensiv sensationell gut ist. Also nicht umsonst einer der besten Verteidiger der NBA. Und das hat man da auch gesehen, wie er einfach alles verändert. Und dann gerade so als Twin Tower mit Gobert da hinten, da traut sich kaum noch einer in die Zone zu ziehen, beziehungsweise Penetration hatten wir. Und dann wurde es aber immer wieder, kam es immer wieder zum Pass raus oder das wieder zurückgedribbelt wurde, weil sich niemand realistisch trauen kann, gegen einen der beiden abzuschließen. Also das französische Team ist sehr, 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 sehr stark besetzt, ist mein Silberkandidat und Wemby toppt das Ganze nochmal. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Journalisten der L'Equipe gesprochen, der seit 40 Jahren dabei ist und der hat gesagt, Wembanyama ist einer der Top 3 Stars der Olympischen Spiele von allen Franzosen.
Mhm. Von kompletten Team Frankreich. Also nicht nur Basketball, sondern insgesamt. Okay, verstehe. Robert, wie groß war der Einfluss, dass die beiden Wagners noch nicht dabei waren, weil deren Verträge noch nicht unterschrieben waren? Also es ist ja schon klar, dass sie beide bei den Orlando Magic verlängern. Es ist auch klar, welche Summe sie dafür kassieren. Ich glaube, bei Franz sind das 24 Millionen Euro für 5 Jahre, oder?
Bei Mo waren es... Moritz 2 Jahre, gut 20 Millionen.
Ja.
Ja, ich glaube, diese beiden Spieler gegen Frankreich waren ein ganz guter Indikator, sowohl in Bezug auf Wembanyama als auch auf die Wagner-Brüder, dass das für beide Teams Unterschiedsspieler sind. Im ersten Spiel die Wagner-Brüder bei Deutschland nicht dabei, im zweiten Spiel Wemby bei den Franzosen nicht dabei und das Spiel läuft komplett anders. Rupi hat es beschrieben, Wembys Einfluss auf beiden Seiten des Courts. Man ist teilweise sprachlos. Also ich erinnere mich an diese Aktion, als Maodolo einen Dreier trifft. Als er den Ball fängt, ist Wemby gefühlt noch in der anderen Ecke des Courts und mit 3 Schritten und ausgestrecktem Arm ist er da und blockt fast diesen Dreier. Das ist unglaublich, dieser Typ. Und auf der anderen Seite, auf der deutschen Seite mit Franz Wagner haben wir natürlich eine ganz andere Komponente im Scoring. Also dieses Open-Court-Spiel, wenn es mal schnell nach vorne geht, wenn die französische Verteidigung noch nicht sortiert ist, da hat Franz Qualitäten wie kein anderer Spieler der deutschen Mannschaft. Und das hat man dann in diesem zweiten Spiel gesehen. Und das hat der deutschen Mannschaft in Spiel 1 am Wochenende in Köln ein bisschen gefehlt. Also ich glaube, das sind Schlüsselspieler für beide Teams. Und dass Franz Wagner natürlich neben Dennis Schröder der Topstar der deutschen Mannschaft ist, das steht sowieso außer Frage.
Denke ich auch. Bin ich absolut bei dir. Wollen wir auf die Szene mit Fournier und Schröder kurz eingehen? Ist eigentlich eine Lappalie. Ja. Fournier fliegt raus, weil er Schröder wirkt, der davor auf ihn draufgegangen ist. Schröder wurde sowieso sehr hart beackert. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, direkt, ja, was heißt zu explodieren, aber auf Fournier draufzugehen. Und diese Szene hat jetzt den anderen Teams so ein bisschen Tür und Tor geöffnet. Ich sag mal, dieses Khalifa Komachi-Ding aus der BBL vergangene Saison, dass du weißt, dass du ihn provozieren kannst, dass du weißt, dass du unter seine Haut gehen kannst. Aber ich glaube, im zweiten Spiel hat man schon gesehen, dass Dennis Schröder das auch ganz gut kontrollieren kann.
Ja, im zweiten Spiel haben sie sich auch wieder vertragen, die Hand gegeben. Muss aber sagen, die Szene in dem Moment fand ich schon asozial. Also ich weiß nicht, was Schröder gesagt hat, aber ihm direkt an die Gurgel zu gehen, ihn zu würgen, ja, sich feiern zu lassen, wenn man die Halle verlässt, also das fand ich
unter anderem. Aber Fournier, können wir auch, glaube ich, offen so sagen, ist jetzt auch nicht der allersympathischste Spieler. Der ist eher dafür bekannt, solche Dinge zu machen, als Mr. Nice Guy zu sein.
Ja, übrigens, es gab ja wohl auch noch im Kabinengang ein paar Kabeleien, dass sie Luis Olindi geschubst haben, also es ging schon gut zur Sache da.
Auch im zweiten Spiel, und das meinte ich, da haben sie auch versucht, wieder Schröder unter die Haut zu gehen, wo Batumin nach diesem Penetration, wo schon abgepfiffen ist, nochmal foult, beabsichtigterweise, wo Schröder sich aber direkt umdreht und geht. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen vom Kapitän, es da nicht weiter eskalieren zu lassen. Ansonsten hast du wirklich das Problem, dass du irgendwie zeigst, dass du da leicht zu provozieren bist. Also das hat Dennis Schröder in der Situation auch gut gemacht.
Auch diese Heulgeste von Batum in der Situation.
Exakt, genau.
Dennis war aber generell viel im Austausch mit den französischen Spielern und auch mit dem Publikum. Fans, bei diesem letzten Wurf, der das Spiel dann entschieden hat, das zweite Spiel in Montpellier, dann natürlich auch direkt wieder mit dem Publikum interagiert, auch ein technisches Foul dafür bekommen. Ich fand das lächerlich,
dieses technische Foul, du wirst das ganze Spiel lang ausgepfiffen, dann hast du den Big Shot, du machst den Closer quasi, und dass du dann zum Publikum hinstehst und sagst, What? Finde ich eigentlich, ist okay. Muss man keinen Tee dafür geben. Also da müssen die Schiedsrichter auch ein bisschen sensibler dafür sein. Er hat jetzt keine Stinkefinger in die Kurve gezeigt oder sonst irgendwas so.
Ja. Nee, aber zeigt, glaube ich, dass er auf einem schmalen Grat wandelt. Das ist jetzt gut gegangen. Ich glaube, er kann das auch handeln. Würde aber auch nicht ausschließen, dass das mal in eine andere Richtung gehen kann, die eigentlich gar nicht nötig ist. Er hat die Qualität, diese Dinger zu treffen, und wie er die dann abfeiert, ist im Endeffekt total egal. Hauptsache, er trifft sie am Ende.
So ist es. Wenn wir einen großen Bogen über diese beiden Spiele drüber spannen, was sehr schwierig ist, weil die Personalbesetzung so verschieden war. Ruppi, was hast du für einen Eindruck? Frankreich, hast du schon gesagt, einer deiner dein Silberkandidat, die eine brutal gute Mannschaft. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr dazu sagen. Die deutsche Mannschaft, wo steht sie aktuell?
Frankreich hatte vor dem ersten Testspiel 17 Mal zusammen trainiert, Deutschland 4 Mal. Und dementsprechend konnte man da jetzt noch nicht zu viel erwarten. Aber das zweite Testspiel gibt schon Grund zur Annahme, dass es stetig aufwärts geht. Ich glaube, es geht erstmal darum, sich jetzt wieder ein bisschen kennenzulernen, muss man nicht mehr, aber schnell wieder in die Rollen reinzukommen, dann möglichst schnell auf den 12er-Kader zu kommen und dann ins Feintuning zu gehen. So, und hat gemerkt, dass es eben noch ein bisschen so ist. Ein paar Spieler waren jetzt im Urlaub, hatten eine lange Saison hinter sich, sind jetzt gerade erst wiedergekommen. Das wird in ein paar Wochen, glaube ich, schon wieder deutlich besser aussehen, pünktlich dann zu Olympia beginnen.
Ja, was aufgefallen ist, ist schon aus meiner Sicht, dass die Deutschen Probleme haben mit dieser Physis. Klar, der französische Frontcourt ist vielleicht der beste dieses olympischen Turniers. Ich würde soweit gehen und das auch sagen, dass er der beste ist, auch besser als der von Team USA, mit Wemby, mit Gobert, mit Yabusele, mit, wer hüpft da noch alles rum, mit Matthias Lessor. Auch besser als der Serben. In der Breite, glaube ich, ist das der beste Frontcourt. Ja. Und mit dieser Physis hatte die deutsche Mannschaft Probleme. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich das ist das Shooting der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft braucht für ihren Basketball eine passable bis gute Quote von außen. Und das hatten sie bei diesem Spiel in Köln über lange Zeit nicht. Sie sind ganz schwach reingestartet mit einer Dreierquote von weit unter 20% über weite Strecken der ersten Halbzeit. haben sich dementsprechend schwer getan. Und das lief dann beim Spiel in Montpellier deutlich besser. Sie haben als Team über 40% getroffen. Und somit nehmen sie sich auch ein bisschen diesen Zwang, okay, wir müssen in die Zone kommen, um zu scoren, sondern wir können von außen für Entlastung sorgen. Und ich glaube, dass das so das Learning ist, Physis von Frankreich schwer zu matchen. Wir werden die Franzosen ja auch bei den Olympischen Spielen in der Gruppenphase treffen. Wir brauchen eine Quote von außen, wir brauchen Schützen. Und die deutsche Mannschaft hat genug Schützen, die eben abliefern, um das Spielfeld weit zu machen, um dann auch den Raum für die Offensiv-Rebounds ein bisschen größer zu machen unter den Körben, weil trotz dieser Dominanz haben wir dann auch im zweiten Spiel mit Vogtmann, mit Oscar da Silva sehr gut offensiv gereboundet. Und ich glaube, diese Komponente kann man als Learning aus diesen beiden Spielen schon mal mitnehmen.
Ja, und ich glaube auch in Kombination mit Paint-Touches, die du unbedingt brauchst, um diese Defense eben zusammenzuziehen, um dann die Pässe rausspielen zu können, um dann die besseren Würfe zu bekommen. Da war Dennis Schröder beispielsweise im zweiten Spiel viel besser als im ersten Spiel, fand ich. Dass er es geschafft hat, die Verteidigung zusammenzuziehen, um ihn dann rauszukicken, um dann die freien Würfe draußen zu finden. Also wie alles im Basketball, ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Ich glaube, bin aber ansonsten absolut bei deiner Argumentation, Robert. Das braucht's. Der Zwölferkader, den hast du schon angesprochen. Das ist ein sehr gutes Thema, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Wer wird denn im Zwölferkader stehen? Konntet ihr, Ruppi, schon irgendwas rausinterpretieren von vor Ort in Köln an Spielzeiten? Nimm uns da mal mit.
Ja, ich glaube, man kann erstmal von den 12 Weltmeistern ausgehen und da Justus Hollertz und David Krämer von den sicheren Plätzen erstmal abziehen. Ich glaube, denn die anderen 10 sind gesetzt. Vorausgesetzt, Johannes Thiemann ist fit. Und davon ist aber momentan schon auszugehen, dass er zumindest zu Olympia rechtzeitig fit wird. So, dann haben wir 2 vakante Plätze. Und wir haben 4 Spieler, die neu dazugekommen sind. Luis Olindi, Oscar da Silva, Leon Kratzer und Nicola Bepp. Bei Luis Olindi gehe ich davon aus, dass es sehr schwierig wird für ihn.
Hat auch wenig gespielt in diesen beiden Spielen.
Genau. Dann haben wir Leon Kratzer, der gefühlt immer als Letzter gestrichen wird. Der müsste eben für einen Big reinkommen. Oder würde dann reinkommen, wenn ein zusätzlicher Big mitgenommen wird. Problem. Es gibt von den 4 Spielern, die neu dazugekommen sind, noch einen anderen Big, der sich noch stärker präsentiert hat, der sich in beiden Spielen wirklich gut präsentiert hat. Nämlich Oscar da Silva. Dementsprechend glaube ich auch, dass es für Kratzer schwierig wird. Ja, und dann könnte es eben sein, dass da Silva und Weiler Bepp für Hollertz und Krämer reinrutschen, die jetzt auch gestern in Montpellier beide nicht gespielt haben. Ein bisschen die Frage, möchten sie einen zusätzlichen Big mitnehmen? Möchte man eher auf wieder 3 Point Guards setzen, dass Justus dabei ist, weil er auch so der einzig wirklich ganz klassische Point Guard ist, der den Ball bewegen kann, der passen kann, was dem Team ja sonst auf der Position ein bisschen fehlt, gerade wenn Dennis nicht drin ist, und setzt man dann auf Nick Wallabep, der kein natürlicher Point Guard ist, oder nimmt man lieber noch zusätzlich Justus mit und Wallabep? Aber das sind so für mich die vakanten Spots, die Plätze 11 bis 12.
Ja, ich glaube, die Frage stellt sich halt später auch, was für Spielertypen hast du schon und was für Spielertypen bräuchtest du oder brauchst du in so einem olympischen Turnier? Und wie wir es gesehen haben, Physis beispielsweise gegen die Franzosen deutlich unterlegen, da würde es vielleicht gut tun, Leon Kratzer mitzunehmen, der hat natürlich nochmal einen anderen Big Body hat als Oscar da Silva, dessen Position man zumindest mal im ganz groben mit Johannes Thiemann in einen Topf werfen könnte, sag ich mal. Beweglicher Vierer, der einen Wurf hat, der sehr gut rollen kann, der eine Verticality mitbringt. Das ist bei Leon Kratzer nicht ganz so, vor allem das mit dem Wurf nicht, aber du hast natürlich mit ihm einen Big Body dabei, der auch mal gegen die großen Jungs, gegen die schweren Jungs nochmal dagegen halten kann, wovon du bei Olympia sicher noch ein paar mehr treffen wirst, als nur die der Franzosen. Also ich glaube, das sind alles so Ideen, die Gordy mit einbeziehen muss. Gegen wen kann es noch gehen? Wo kann es gegen wen, in welcher Runde noch gehen?
Ja, das ist ja schwierig abzusehen. Das ist eine spannende Idee.
Auch der Faktor Teamchemie, glaube ich, darf da nicht unterschätzt werden.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass Gordy per se einfach die 12 besten Spieler picken wird, zumindest nicht zwingend. Das hat man auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, dass ein Typ wie David Krämer in seiner Rolle als Mann Nummer 12, egal ob er gespielt hat, ob er nicht gespielt hat, das extrem gut ausgefüllt hat. Und das gilt jetzt auch wieder für die Olympischen Spiele, so ein bisschen herauszufinden, wer passt in welche Rolle, wer gibt sich damit zufrieden, Nummer 11, Nummer 12 zu sein, gegebenenfalls auch mal gar nicht zu spielen. Ich glaube, dass das für das Gebilde dieses Kaders extrem wichtig sein wird.
Ja. Hinweise darauf, ab wann Gordy entscheidet, wer dabei ist und wer nicht, gab es, glaube ich, noch keine. Ne?
Ich glaube, es soll bis Berlin schon etwas klarere Kaderstruktur geben.
Also es wäre dann in fast genau einer Woche.
Ja.
Dann sind wir gespannt. Gut, dann lass uns kurz weitergehen zu den Pre-Olympic Qualifiers, zu den vorolympischen Qualifikationsturnieren, von denen ja auch Deutschland bei den letzten Olympischen Spielen profitiert hat. In Kroatien damals hat das Ding dort gewonnen. Damit ging es dann zu Olympia, damals ohne Dennis Schröder, ihr erinnert euch alle. Dieses Mal die Kroaten wieder im Finale gewesen, wieder verloren. Dieses Mal hieß der Gegner aber nicht Deutschland, sondern Griechenland. Damit starten wir rein, Robert.
Ja, die Griechen setzen sich durch, waren auch favorisiert gegen die Kroaten, finde ich. Mit Giannis Antetokounmpo allen voran, aber auch mit der ganzen Euroleague-Power, die sie haben, mit einem Papagiannis, mit einem Kalates, mit einem Papanikolaou, mit einem Thomas Walker. Also das ist schon viel Qualität, was die Griechen da aufs Parkett bringen. Sie haben eine kurze Rotation gespielt. Also da war wirklich die Minutenlast hoch auf die etablierten Kräfte. Aber das hat dann relativ souverän gelangt zu einem 11-Punkte-Sieg im Finale gegen die Kroaten 80-69. Ja, und zum Ticket nach Paris.
Und damit ist also Griechenland in diesem vorolympischen Qualifikationsturnier weiter, das sicher eins der stärksten war überhaupt. Denn auch Luka Doncic und seine Slowenen waren mit dabei. Aber auch die wurden von den Griechen ausgeschaltet. Womit soll man dann weitermachen? Mit der brasilianischen Gruppe? Wo wollt ihr weitermachen?
Können wir machen. Und die haben dann doch überraschend die im vergangenen Jahr, da seit Amtsübernahme von Luka Banki, beste Nationalmannschaft der Welt besiegt. Die Letten, die ja nahezu unschlagbar waren unter Luka Banki, jetzt zweimal verloren haben beim Quali-Turnier im eigenen Land. Erst in der Vorrunde gegen die Philippinen, das war vielleicht schon so ein Indikator. Und dann im Finale deutlich gegen die Brasilianer, die sich auch nicht total souverän durchgesetzt haben. Da gab es auch in der Vorrunde einen Niederlage gegen Kamerun unter anderem. Aber gegen Lettland dann gleich zu Beginn mit 20 Punkten geführt haben, am Ende mit 25 gewonnen haben, mit wahnsinnig viel BBL-Einfluss. Nur vier Spiele mehr mit BBL-Hintergrund, Bruno Caboclo, Iago natürlich, Jorginho und Cristiano Felicio. Eine Gemeinsamkeit haben alle Spieler, eine BBL-Gemeinsamkeit, alle bei Ratio Farm Ulm. Und eine schöne Geschichte noch dazu, Marcelinho Huertas mit 41 Jahren nochmal zu Olympia. Und das nicht irgendwie als Hinterbergler, sondern absoluter Leistungsträger. Ich meine, es sollte nicht überraschen, der ist Champions League MVP geworden vergangene Saison noch, aber finde ich schon arg cool, was er mit 41 noch drauf hat.
Jo, bin ich voll bei dir.
Ist begeisternder Basketball, den die Brasilianer da spielen. Da läuft das Bällchen, da wird von draußen drauf gehalten, wenn es einen freien Look gibt. Und damit haben sie die Letten letztlich im ersten Viertel schon besiegt. Sie haben 8 von 8, glaube ich, geworfen von der Dreierlinie im ersten Viertel und hatten diese Führung von Anfang an inne und haben sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Daher plus 25, ja. Und das wird der deutsche Gruppengegner sein. Wir kommen nachher noch drauf, die Brasilianer. Also ein Team, das durchaus ernst zu nehmen ist, weil das, die wenn heiß laufen, die sind schwer zu spielen.
Das glaube ich auch. Die Spanier sind weiter. Wer will?
War fast zu erwarten, oder? Sie waren schon der Favorit. Gegen die Bahamas im Endspiel, mag der ein oder andere denken, was, die Bahamas im Endspiel? Aber die Bahamas, bestückt mit diversen NBA-Profis, haben sich den Spaniern entgegengestellt, konnten sie aber dann doch nicht zum Fallen bringen. 86-78 heißt es am Ende. Am Schluss waren sie nochmal dran, meine ich, auf 4 oder 5 Punkte in der Schlussminute. Aber die Erfahrung der Spanier hat dann doch den Ausschlag gegeben. Allen voran Lorenzo Brown mal wieder der beste Mann für die Spanier. Er hat selbst gesagt, für ihn, glaube ich, der größte Erfolg bisher, diese geschaffte Olympia-Qualifikation für ihn persönlich als Sportler. Und das sagt schon einiges. Auch für Rudi Fernandes geht es zum Ausklang der Karriere nochmal zu Olympia. Auch eine schöne Geschichte. Und ja, die Spanier, irgendwie gehören sie dazu zu den Olympischen Spielen.
Ja, die gehören wirklich dazu. Die waren die letzten 6 Mal qualifiziert und jedes Mal war Rudi Fernandes mit dabei. Also seine 6. Olympiateilnahme als Basketballer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rekord ist bei den Männern. Bei den Frauen glaube ich nicht, aber bei den Männern ist das, glaube ich, ein Rekord. Seit 2004 hat er jede Olympischen Spiele mitgenommen.
Ja, geht seine Abschiedstour noch weiter.
Er darf noch ein bisschen. Und dann haben wir noch eine Mannschaft, die sich durchgesetzt hat im 4. und das ist Puerto Rico.
Überraschend, ne? Gegen Litauen im Finale. Gut, da hat Valanciunas zwar nicht gespielt, aber schon etwas überraschend und gibt den Olympischen Spielen wieder so einen kleinen zusätzlichen Außenseiter-Vibe oder so ein Exotenteam ist Puerto Rico natürlich jetzt nicht mehr. Die gibt's beim Basketball schon seit Ewigkeiten auf der großen Bühne, aber bringt ein bisschen Farbe ins Spiel.
Puerto Rico, und dann können wir auch gleich zu den Gruppen kommen. Geht damit in Gruppe C, ist da bei Serbien, Südsudan und USA in der Gruppe. USA, Puerto Rico dürfte auch nochmal ein heißes Ding werden, glaube ich. Und die Serben dann natürlich auch mit drin. Übrigens qualifizieren sich die ersten beiden aus jeder Gruppe plus die 2 besten Gruppendritten für die nächste Phase des Turnieres, die dann ja in Paris gespielt wird. Die erste Runde findet in Lille statt. Gruppe B können wir auch kurz drüber fliegen. Frankreich, Deutschland, Japan, Brasilien. Da vielleicht kurz eure Einschätzung dazu. Wenn es normal läuft, in Anführungsstrichen, wenn die deutsche Mannschaft ihr Potenzial abruft, dann ist Platz 2 auf jeden Fall drin.
Ja, sehe ich genauso. Also für mich Frankreich etwas vor Deutschland. Spreche jetzt nur nominell, ne? Also jetzt gar keine
genau.
Ja. Wertung und Prognose. Die Brasilianer die klare 3 und Japan der krasse Außenseiter der Gruppe.
Und dann kommen wir noch zur absoluten Hammergruppe. Robert, einer dieser 4 Mannschaften wird in der Vorrunde ausscheiden. Australien, Griechenland, Kanada oder Spanien. Unfassbar.
Ja, wer ist denn jetzt hier der klare Außenseiter in dieser
gibt
Gruppe?
Es nicht.
Es gibt einfach keinen Außenseiter. Also ich würde so weit gehen und sagen, dass Kanada der Favorit ist in dieser Gruppe. Für mich zumindest. Aber dahinter, wir haben die Australier bei der Weltmeisterschaft gesehen gegen Deutschland. Wir kennen die Griechen mit Giannis. Die Spanier, mit denen ist sowieso immer zu rechnen. Vielleicht nominell, auch was die Star Power angeht, die Spanier vielleicht mit den kleinsten, in Anführungszeichen, Namen, auch wenn das eine gewagte Aussage ist. Aber auch die Spanier musst du erstmal schlagen bei so einem Turnier. 3 Euro ins Phrasenschwein. Also diese Gruppe zu prognostizieren, überhaupt keine Ahnung. Also ich würde Kanada favorisieren, aber ansonsten total offen.
Ja, und ich glaube, es kann dann auch zum Vorteil werden, dass die Gruppe C eben dann doch, glaube ich, leistungstechnisch stark auseinanderklafft mit Serbien, Südsudan, Puerto Rico und USA, dass du dann die Möglichkeit hast, als Gruppendritter auch noch weiterzukommen in dieser Gruppe A und auch in der Gruppe B auch genauso, weil der Südsudan möglicherweise dann vielleicht mal mit 20-25 verliert, Puerto Rico möglicherweise gegen Serbien und USA auch.
Ja, das du hast ja die USA passieren. Drin eben, da hast du ja dann deutliche Spiele wahrscheinlich auch.
Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der schwächste Gruppendritte aus Gruppe C kommt, Serbien, Südsudan, Puerto Rico, USA, ist
gegeben.
Die höchste.
Ja, ist gegeben, auf jeden Fall.
Was bedeuten würde, dass in den anderen beiden Gruppen, auch in der deutschen Gruppe, der jeweils Gruppendritte eben auch weiter käme, um kognitiv zu bleiben.
Okay, also dann haben wir das bis hierhin mal abgeschlossen. Die Gruppen bei den Männern, wie gesagt, auf die Frauen werden wir in den nächsten Folgen auch noch eingehen. Da werden wir sicher auch noch den ein oder anderen Interviewgast, den ein oder andere Interviewgästin haben bei uns hier und dann das Ganze auch nochmal besprechen. Die haben nämlich auch ein Testspiel gehabt und haben gegen Finnland gewonnen und zwar mit einem Punkt Unterschied. Das nur zur Vollständigkeit halber. Das werden wir dann aber, wie gesagt, in einer späteren Folge thematisieren. Dann haben wir jetzt noch 2 Sachen für euch. Und zwar zuerst die Big 1 Million Euro Challenge. Klingt erstmal fett, ist es auch. Robert, warum?
Ja, weil man 1 Million Euro gewinnen kann. Und alles, was man dazu tun muss, ist nur jedes Spiel der Olympischen Spiele nur Basketball, also wir dürfen die anderen Sportarten sogar ausklammern, richtig zu tippen. Und wir brauchen nicht mal ein konkretes Ergebnis, es reicht der Sieger. Und wer das schafft und sich registriert hat und ein Big-Abonnent ist, der hat sehr gute Karten, den Jackpot von 1 Million Euro abzuräumen.
So ist es. Also, geht folgendermaßen. Ihr registriert uns. Den Link packe ich euch gerne in die Shownotes. Ihr registriert euch bei uns auf der Homepage und könnt dann tippen. Und zwar, ihr gebt die Ergebnisse ein. Allerdings sind die Ergebnisse nicht wirklich von Belang. Also, ob ihr jetzt 115-80 eingibt oder 81-80 eingibt, das ist nicht so von allergrößtem Belang. Es ist viel wichtiger, dass ihr das Ergebnis richtig tippt, wer dieses Spiel also gewinnt. Und zwar über die komplette Vorrunde. Das könnt ihr schon ab jetzt tun. Und wenn die Vorrunde vorbei ist, dann gibt es eine zweite Stufe. Das könnt ihr dann, weil es nicht absehbar ist, wer dann gegen wen spielt in der K.O.-Phase, da könnt ihr dann ebenfalls anfangen zu tippen. Wenn diese Vorrunde eben abgeschlossen ist, müsst ihr nochmal rein, dann die zweite Runde tippen. Und wenn ihr das dann schafft, dann seid ihr ganz oben und habt 1 Million Euro gewonnen. Es ist, glaube ich, insofern wichtig, welches Ergebnis ihr tippt. Also nicht überall 200-1 eingeben, bitte. weil ihr dann möglicherweise, wenn jemand anders es auch schafft, weiter davon entfernt liegt. Und dann bekommt der jeweils andere dann den Preis. Und übrigens lohnt es sich auch, wenn ihr sagt, boah, das ist ja unmöglich. Stimmt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, aber es ist trotzdem möglich. Aber es gibt auch noch Sachpreise im Wert von über 15.000 Euro zu gewinnen. Da sind richtig coole Sachen dabei, wie zum Beispiel, Robert?
Es gibt Kellogg's Vorräte.
1 Million
Wer lieber Energy Drinks hat, bekommt auch 28 Black Vorräte. Es gibt einen Mini-Kühlschrank, es gibt Basketbälle. Also es gibt alles, was das Herz begehrt. Und auch es gibt diese Preise für verschiedene Stufen des Turniers. Also auch wer in der Vorrunde der Beste ist, der beste Tipper ist, kann sich schon Preise sichern, wer in der K.O.-Phase der beste Tipper ist, wer auf das gesamte Turnier der beste Tipper ist. Also da gibt's wirklich was abzuräumen. Meldet euch an, das lohnt sich wirklich.
Ja, also auch selbst wenn ihr nicht die 1 Million Euro knacken solltet, könnt ihr euch davor schon echt geile Preise mitnehmen. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Shownotes, dann könnt ihr da direkt mitmachen und viel Spaß dabei. Viel Erfolg vor allem. Das kann man an der Stelle, glaube ich, sagen. Die Big 1 Million Euro Challenge. Könnt ihr euch dann auch da nochmal ganz genau durchlesen, worum es da exakt geht. So, Männer, dann gucken wir jetzt noch nach vorne in unserer Kellogg's Crunch Time. In dieser Kellogg's Crunch Time schauen wir uns immer Spiele an, die besonders knusprig werden in den nächsten Tagen und Wochen. Und da haben wir diese Woche schon ein Spiel, das knusprig werden dürfte, nämlich das Testspiel der Männer in deiner Heimat, in deiner Wahlheimat, Ruppi.
In Hamburg, Deutschland gegen die Niederlande. Und es gibt noch ein paar wenige Restkarten, um den Weltmeister live vor Ort zu sehen. In einem Spiel, in dem sie jetzt trainingstechnisch schon ein bisschen weiter sein dürften. Zum Montag in Montpellier gespielt, Dienstag geht's zurück und dann trainieren sie ein paar Tage. Also man kann da, glaube ich, schon die nächste Leistungssteigerung erwarten. Gegen einen Gegner, der jetzt nicht das allerhöchste Weltklasse-Niveau hat, aber da kann man ja auch ein paar Sachen ausprobieren und ist mit einem Sieg zu rechnen.
Ich glaube, das ist auch der Plan dahinter, dass du natürlich deine Top-Spiele hast, gegen Frankreich beispielsweise, weil das einfach ein unfassbar guter Gegner ist. Aber du brauchst natürlich auch diese Aufbaugegner in Anführungsstrichen. Ich will da niemandem was wegnehmen, es soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber du brauchst natürlich auch diese Gegner, gegen die du eben testen kannst, gegen die du auch mal einen Aufschwung mitnehmen kannst, einen Sieg mitnehmen kannst. Wenn du jetzt zweimal gegen Frankreich verloren hättest und dann direkt das nächste Spiel gegen die USA spielst, da kann vielleicht auch dann mal schon in der Vorbereitung irgendwie das Herz in die Tasche rutschen. Das wollen sie verhindern und ich glaube, deswegen ist die Wahl Niederlande da ganz gut. Die weiteren Testspiele von den Deutschen sind ja dann noch in Berlin beispielsweise, wo es diesen Doubleheader gibt mit den Frauen zusammen und auch den USA Basketball Showcase in London, den es auch noch geben wird, kurz vor den Olympischen Spielen dann, wo es gegen Team USA geht. Übrigens auch für die Männer und für die Frauen. Also viel zu tun, viel zu besprechen in den nächsten Wochen. Und dann würde ich sagen, Jungs, wir machen für heute und hier Schluss mit Olympia Spezial, präsentiert von Kellogg's. Und dann hört ihr uns am kommenden Dienstag mit den neuesten Erkenntnissen rund um die deutsche Nationalmannschaft der Männer, der Frauen und auch im 3x3. Wir sind für euch da, Olympia Spezial, ab jetzt jeden Dienstag und manchmal auch zwischendrin, vor allem dann natürlich während der Olympischen Spiele. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao.